Wir befinden uns im sechsten Abschnitt des Römerbriefes. Der beginnt in Kapitel 12, Vers 1 und geht bis Kapitel 15, Vers 13. In Kapitel 12, den Versen 1 bis 8, übrigens in diesem ganzen Abschnitt geht es um das Verhalten der im Heil Stehenden. Das große Heil Gottes ist das Thema des Römerbriefes. Und in diesem Abschnitt geht es um etwas Praktisches, um das Verhalten solcher, die ins Heil gekommen sind. Kapitel 12, 1 bis 8 lässt Paulus einen dreifachen Aufruf ergehen. Und dann in den Versen 12, 9 bis 13, Vers 14, das heißt bis zum Ende von Kapitel 13, geht es um Liebe und Gerechtigkeit. Das ist das allgemeine Thema, Liebe und Gerechtigkeit. Und hiermit geht es um die zwei Pole des Glaubenslebens. Der Christ, das Kind Gottes, ist neu geschaffen worden im Bilde Gottes. Und der Charakter Gottes ist gekennzeichnet von diesen zwei Polen, Liebe und Heiligkeit oder Gerechtigkeit. Heiligkeit und Gerechtigkeit sind stark verwandt. Das sind die zwei Seiten, Liebe und Gerechtigkeit oder Liebe und Heiligkeit des Charakters Gottes. Und wenn im Heil von Jesus Christus der Charakter von Gott über Jesus Christus zu uns kommt, in uns hineinkommt, in uns entsteht durch die neue Geburt, dann soll unser Charakter gekennzeichnet sein von Liebe und Heiligkeit. Wie das aussieht im praktischen Leben, skizziert der Apostel an einigen sehr praktischen Punkten in den Versen 12, 9 bis Ende von Kapitel 13 in diesem Abschnitt. Es geht hier um einen gottähnlichen Charakter. Im ersten Teil, das heißt 12, 9 bis Vers 13, ruft der Apostel auf dazu, dass die Liebe echt sein soll. Vers 9 ist hier wegweisend. Und die weiteren Verse sprechen ebenfalls von Liebe in der Praxis. Wenn ein Christ wissen will, wie er zu lieben hat, dann hat er hier Richtlinien. Es geht aber weiter, nur wird es dann noch weiter ausgedehnt oder angewendet in den Versen 14 bis 21 im zweiten Teil von Kapitel 12. Geht es dann darum, dass auch in der Begegnung mit dem Bösen Liebe walten soll. Da wird natürlich die Liebe auf die Probe gesetzt. Es sind noch einige Bemerkungen hier zu machen. Wir waren bis zum Ende von Kapitel 12 gekommen, aber ich möchte noch auf Vers 14 und dann auf die Verse 19 und 20 kurz eingehen. Ich stelle fest, dass das Wort Segnen unter einigen Christen gern gebraucht wird, aber vielleicht missverstanden wird. Wenn der Apostel dazu aufruft, dass wir auch unsere Feinde segnen sollen, dann geschieht das nicht dadurch, dass wir einfach sagen, ich segne dich oder ich segne ihn, sondern segnen heißt beten. Wir können nie segnen. Nur Gott kann richtig und wirklich segnen. Die Segnungen der Heiligen Schrift, die von Menschen geschehen, sind wohl meistens, wenn nicht immer, Gebete. Und wenn Paulus grüßt mit einem Segen, dessen Inhalt Gnade und Friede oder auch noch Barmherzigkeit ist, dann geht es da um ein Gebet. Denn Paulus kann kein Leben spenden. Er kann keine Gnade, keinen Frieden spenden. Diese kommen nur von Gott. Aber wir können für unsere Feinde beten. Und darum geht es. Segen ist übrigens das, was zum Leben dient. Fluch ist das, was zum Tode dient. Das heißt, wir wollen unseren Feinden nicht den Tod wünschen, sondern das Leben. Aber das wünschen wir ihnen über unseren Herrn, unseren Gott. Die Verse 19 und 20 sind sehr praktisch und in diesen Kreisen, in ihren Kreisen auch traditionell ernst genommen worden. Einige Begriffe könnten vielleicht schwierig sein. Zum Beispiel der Begriff Zorn in Vers 19. Selbst die theologischen Ausleger wissen nicht genau, was hier gemeint ist. Aber es dürfte überwiegend die Annahme gelten, dass Zorn hier Zorn Gottes bedeutet und nicht Zorn des Menschen. Obwohl unter Umständen wir auch den Zorn des Menschen walten lassen müssen. Grundsätzlich müssen wir bereit sein, einzustecken. Aber es dürfte hier an den Zorn Gottes gedacht werden. Das heißt, wir sollten nicht vorgreifen, wir sollten nicht in Gottes Angelegenheiten eingreifen. Es ist seine Sache, heißt es hier, zurückzuzahlen oder entsprechend zu vergelten. Da soll der Christ bereit sein, Gott walten zu lassen. Er soll nicht den Richter spielen. Die Rache, sagt Gott, ist meine Sache. Und dann das mit den feurigen Kohlen. Das ist natürlich ein Zitat aus dem Sprüchebuch. Es ist verschieden ausgelegt worden. Die einfachste und für mich beste Lösung für diesen Begriff, wenn man feurige Kohlen sammelt auf den Kopf des anderen, ist einfach der oder die Lösung, dass feurige Kohlen Strafe bedeutet. Und wenn wir anstatt Böses mit Bösem zu vergelten, Böses mit Gutem vergelten, unseren Feind sogar speisen und ihm zu trinken geben, dann ist das, will Paulus wohl sagen, die beste Strafe. Nicht, dass wir strafen wollen, aber das ist die beste Art zu vergelten. Ja? Das ist die beste Erwiderung. Das ist wahrscheinlich ganz einfach, was Paulus mit diesem Bild sagen will. Gutes tun ist also die beste Strafe in Anführungsstrichen. Was sie ausrichtet, darüber verfügen wir nicht. Denken wir ja nicht, dass wir mit Gutes tun auf das Gewissen eines Menschen einwirken könnten. Wir vermögen überhaupt nicht, über das Gewissen eines anderen zu verfügen. Aber es kann sein, und es ist sehr oft der Fall, dass wenn jemand weiß, er hat Böses getan und ihm geschieht dafür Gutes, dass sein Gewissen natürlich dann angesprochen ist. Das kommt sehr oft vor. Aber denken wir nicht, dass wir das zur Regel machen könnten. Ja? So können wir nicht über andere Menschen verfügen. Das müssen wir Gott überlassen, was daraus kommt, und auch die Menschen selbst. Hiermit kämen wir dann zu Kapitel 13 und somit zum dritten Abschnitt innerhalb des Größeren. Hier geht es bei dem Thema Liebe und Gerechtigkeit eher um die Gerechtigkeitsangelegenheit. Das heißt, die Frage kann gestellt werden, wenn wir nun tatsächlich so leben, wie Paulus gegen Ende von Kapitel 12 uns ermahnt, es zu tun, dann fragt man sich ja, wie sieht das dann in der Gesellschaft aus? Denn davon haben wir genügend Erfahrung in der Menschengeschichte, dass man mit nur Gutes tun nicht sehr viel erreicht, was gesellschaftliche Ordnung betrifft. Irgendwie muss auch eine Gesetzesordnung da sein, sonst gibt es Chaos. Nur Gutes tun, das ist zu idealistisch, das ist utopisch im negativen Sinne. Damit erreichen wir nicht das Ziel einer geordneten Gesellschaft. Und Paulus klärt auch diese Frage. Das ist unsere persönliche Einstellung und Haltung und Handlung, wenn uns Böses geschieht, persönlich. Aber das heißt nicht, dass Gott nicht wünscht, dass in der Gesellschaft Gesetzesstrukturen vorhanden sind, sprich Obrigkeiten. Der Begriff Obrigkeit in Kapitel 13, und es geht hier um das Verhältnis zur Obrigkeit, dieser Begriff ist dasselbe Wort, das mit Autorität oder Vollmacht oder Macht übersetzt wird. Es handelt sich hier nicht nur um die staatliche Obrigkeit, sondern auch um die regionale Obrigkeit. In einem Imperium wie Rom, wie im alten Rom, gibt es natürlich sehr viele solche regionale Obrigkeiten. Man denkt da an die Gouverneure wie Pontius Pilatus oder die Magistraten in noch kleineren Distrikten. Alles, was hier also Staat und unterhalb dem Staat ist, ist hier angesprochen. Unser Verhältnis zur Obrigkeit ist gekennzeichnet von zweierlei nach den Versen 1 bis 7. 1 bis 7, das Verhältnis zur Obrigkeit, unser Verhältnis ist von zweierlei gekennzeichnet. Hauptsächlich von grundsätzlicher Unterordnung. Das Wort grundsätzlich gehört hierhin, nicht nur Unterordnung, sondern grundsätzlicher Unterordnung, denn diese Unterordnung wird ganz am Schluss noch qualifiziert und auch sonst wo in der Schrift. Das heißt also, klein b, das Verhältnis ist auch gekennzeichnet durch eine Bedingung. Also von zweierlei, grundsätzlicher Unterordnung und von einer Bedingung gekennzeichnet. Kommen wir zuerst zum ersten, in den ersten 5 oder 6 Versen, grundsätzlicher Unterordnung. Zuerst die Gründe oder der Hauptgrund zuallererst für diese Unterordnung. Paulus begründet die Notwendigkeit der Unterordnung eines Christen unter die Obrigkeit. Er sagt, die Obrigkeit ist von Gott verordnet. Das ist sein Grund, das ist seine Antwort auf die Frage, warum. Diese Frage aber wird noch etwas detaillierter, oder diese Antwort wird noch etwas detaillierter skizziert. Die Obrigkeit ist von Gott verordnet, das ist der Hauptgrund, weshalb wir uns der Obrigkeit unterordnen sollen. Die Aussage selbst haben wir in Vers 1. Jede Seele unterordne sich den überragenden, das heißt ihm überragenden Obrigkeiten. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Die vorhandenen sind Obrigkeiten von Gott verordnet. Dann können wir uns fragen natürlich, ist denn auch jede Obrigkeit von Gott? Ja, wir sollten hier auch Apostelgeschichte 17 hinzuziehen, wo Paulus zu Athen auf dem Areopag daran erinnert. Besonders für die Griechen war das auch wichtig, weil die Griechen mal ein Weltreich gewesen waren, aber von Rom auch übermannt worden waren. Gott ist es, der Grenzen setzt. Gott setzt den Ländern und Völkern Grenzen. Wenn jetzt diese Grenzen durch Revolution, durch sündliches Handeln entstehen, durch Eroberung und so weiter, dann ist es Gott, der dieses zulässt, aber das Mittel nicht billigt. Wir müssen unterscheiden. Gott gebraucht Nebukadnezar, um Israel zu strafen. Aber er tut das nicht in dem Sinne, dass Nebukadnezar nun ein von Gott auserwähltes Instrument wäre, um genau seinen Willen durchzuführen. Sondern es ist eher eine Zulassung Gottes. Gott lässt es zu, dass ein Welteroberer auch Israel straft. Das heißt, Gott zieht seine Hand zurück und lässt es zu, dass Nebukadnezar in Israel eingreift. Somit ist Gott nicht verantwortlich für die Handlungsweise von Nebukadnezar. Und somit kann dann Gott wiederum Nebukadnezar für falsche Handlungsweise Israel gegenüber zur Rechenschaft ziehen. Was ich früher nicht verstehen konnte. Aber heute kann ich es im Lichte dieser Stellen und andere verstehen. Es ist nicht so, wie wenn Gott Nebukadnezar in jedem Stück manipulieren würde oder gebrauchen würde, sondern Gott zieht seine schützende Hand an den Grenzen Israels zurück und lässt Nebukadnezar gewähren. Aber Gott ist nicht verantwortlich für die Art und Weise, wie er es tut. Somit kann Gott verantwortlich werden für die Grenzen eines Landes, weil er seine Hand zurückzieht und lässt Rom zum Beispiel Israel auch erobern. Sodass Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten sagen kann, diese Münze gehört dem Kaiser. Ihr geht damit um. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Er hat nicht alle ihre Fragen beantwortet. Es war eine sehr ausgesuchte Antwort, die zugleich eine Antwort war, aber auch ein ganz Stück nebulöse Aussage. Denn mit dieser einen Aussage hat er zwar eine Antwort gegeben, aber nicht alle Fragen beantwortet. Aber er hat auch, das muss gesagt werden, bis zu einem gewissen Maße gut geheißen, dass Rom in Israel waltet. Und das war wahrscheinlich in den Ohren der Schriftgelehrten peinlich. Es war Gott, der es zugelassen hatte, dass Rom in Israel war. Gott straft auch heute immer noch durch fremde Völker Israel. Die Zeiten der Völker sind noch nicht vorbei. Israel wird immer noch in seiner Geschichte intern bestimmt von außen, trotz seiner relativen Unabhängigkeit. Gott ist es, der in jedem Land die Regierung entstehen lässt, die er will. Nicht immer sind die Wege von ihm gewählt. Er wird aber jeden zur Verantwortung ziehen für sein böses Handeln. Aber er lässt es zu, und das müssen wir anerkennen. Nur so, glaube ich, können wir Paulus hier verstehen, wenn er sagt, jede Obrigkeit ist von Gott. Nicht notwendigerweise ist die Art und Weise gebilligt, wie sie kam. Aber Gott hat es zugelassen, dass sie da ist. Und Rom ist nun für die Christen die richtige Regierung. Also jede Obrigkeit ist von Gott. Paulus will das, dass die Christen in Rom das wissen, aber nicht nur die Christen, ganz speziell aber auch die Juden, die ja immer wieder zur Revolution tendierten. Diese jüdische Minderheit in Rom soll nicht politisch tätig werden. Das will er also nicht aufkommen lassen. Wenn er, Paulus, nach Rom kommt, will er keine Gemeinde, die politisch Schwierigkeiten machen wird. Die Missionsarbeit soll in Ruhe vorangehen und er will nicht durch politische Agitatoren aus dieser Flanke daran gehindert werden. Das jüdische Element in der Gemeinde in Rom, das natürlich auch verbunden ist mit dem nichtchristlichen jüdischen Element in Rom, die sollen sich ruhig verhalten und in christlicher Weise das Werk Gottes fördern. Politische Agitation ist nicht unsere Berufung, sondern die Verkündigung des Evangeliums ist die erste Berufung. Was nicht heißt, dass ein Christ nicht, wenn ihm die Möglichkeiten gegeben sind, Einfluss nehmen kann. Aber wir sehen hier weiter im weiteren Verlauf des Textes, auf friedliche Weise muss es geschehen. Das legt Paulus dann in verneinender Form nahe in Vers 2. Also der Aufruf, untertänig zu sein oder sich zu unterordnen, bringt es zweitens mit sich, dass Widerstand oder sich zu widersetzen untersagt ist. Widerstand, Revolution, Rebellion ist untersagt. Ein Christ darf an so etwas nicht teilnehmen. Wenn eine Veränderung gewünscht wird, dann nur auf gesetzlichen oder friedlichen Wegen, aber nicht mit Gewalt. so dass wer sich der Obrigkeit widersetzt, der Anordnung Gottes widersteht. Aber die, die widerstehen, werden ein Gerichtsurteil über sich bringen. Das heißt also, dass Christen, die in Ländern wohnen, deren jetzige Regierung einmal durch Revolution oder Auflehnung entstanden, sich zurückhaltend verhalten werden oder sich zurückhaltend zu verhalten haben an nationalen Feiertagen. Sie können diesen Tag benutzen, um ihre Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen, aber geschichtlich werden sie anders denken als ihre nichtchristlichen Mitbürger und Mitbürgerinnen. Sie werden nämlich die böse Art und Weise, die eventuell daran beteiligt war, ihre Regierung herbeizuführen, nicht für gut heißen. Aber sie werden die Regierung, die Gott zugelassen hat und eingeführt hat, anerkennen und für diese dankbar sein. Das heißt, wir werden differenzierend feiern. Ja? Nicht einfach so pauschal huldigend, ohne weiteres also nationalistisch denken. Ein Christ kennt noch eine höhere Heimat als die irdische. Das muss immer dabei bleiben. Drittens, die Verse 3 und 4. Die Obrigkeit hat Aufgaben. Die Obrigkeit hat Aufgaben. Indirekt und etwas direkt erinnert Paulus auch Menschen, die in der Obrigkeit sind, an ihre Aufgaben. Wenn Christen Obrigkeitsfunktion haben, Magistraten sind oder Gouverneure oder irgendwelche Verantwortung, gilt dieses Wort ihnen direkt. Aber auf Umwegen soll diese Information auch an Nichtchristen in verantwortlicher Stelle gelangen. Schließlich kommen ja auch Nichtchristen in Berührung mit diesem christlichen Gedankengut. Und Paulus will, dass Nichtchristen wissen, wie die Christen denken über die Politik. Und so lässt er hier also durchschimmern, auch für die Nichtchristen in der Verantwortung, wie eine Regierung oder Männer in der Regierung sich zu verstehen haben. Was sagt er dazu? Erstens, was sind nun die Aufgaben der Obrigkeiten? Erstens, die Obrigkeit soll gegen das Böse angehen. Sie soll aktiv gegen das Böse angehen und gegebenenfalls mit dem Schwert. Es ist die Aufgabe der Regierung, gegen das Böse im Lande zu sein. Es geht um Gerechtigkeit. Die Obrigkeit ist dafür verantwortlich, Ruhe, gesetzliche Ruhe im Lande zu halten. Gegebenenfalls mit dem Schwert ist diskutiert worden. Und es ist gefragt worden von theologischen Auslegern, ist das Schwert hier wörtlich oder symbolisch aufzufassen? So wie die Stelle hier formuliert ist, werden wir wohl eher an die wörtliche Auslegung zu denken haben als die symbolische. Und übrigens würde es mir schwerfallen, an ein symbolisches Schwert zu denken, wenn das Schwert nicht ursprünglich doch eine Bedeutung hätte in der Realität. Was ist denn Symbole, würde ich fragen. Aber auch sonst wo wird uns klar, ansonsten an anderen Stellen in der Heiligen Schrift, was die Verantwortung der Führung in der Gesellschaft ist. Das heißt, Schwert heißt Todesstrafe. Und die Heilige Schrift macht deutlich, dass jemand, der den Tod verdient hat, ihn auch erleiden soll. Und es ist die Aufgabe der Gesellschaft, diese Todesstrafe durchzuführen. Wenn aber eine Regierung es für gut sieht, die Todesstrafe abzuschaffen, dann sollen sich Christen an dieses Gesetz halten. Das heißt, sie sollen dann nicht rebellieren. Sie können theologisch oder sonst wie agitieren, sie können ihre Stimme hören lassen, aber auch sie werden sich jetzt an diese Verordnung halten müssen. Das heißt, sie werden dieses Gesetz respektieren müssen. Aber ansonsten Wenn Christen nach ihrer Meinung gefragt sind, scheint mir, muss Gottes Verordnung aus 1. Mose auch hier gelten. Und mir scheint, Paulus zieht diese Linie bis ins Neue Testament durch. Die Frage ist, was ist diese Funktion des Schwertes aber genauer noch? Was heißt eigentlich Todesstrafe? Wie sieht das aus? Für die Zwecke, die Paulus hier nun beschreibt, ist nicht zu unterscheiden in einem Staat zwischen Armee und Polizei. Diese Unterscheidung, wenn sie zu stark gemacht wird, hindert eine schriftliche und theologische Klärung, eine christliche Klärung des Problems unseres Verhältnisses zum Krieg. Es geht in der Schrift überhaupt nicht um Krieg in dieser Frage. Es geht nicht um eine Unterscheidung zwischen Armee und Polizei. In Römer 13 haben wir nichts mit Krieg zu tun. Das ist überhaupt keine Frage. Der Christ ist nicht für den Krieg. Es geht hier um Ordnung in dem Bereich über welchen eine Regierung gesetzt ist. Das heißt, um den Bereich unter einer Regierung. Eine Regierung ist verantwortlich für ein gewisses Gebiet. Und das heißt also, dass die Frage des Schwertes innerländlich oder innerhalb, hier würden wir zum Beispiel sagen, innerschweizerisch zu verstehen ist. Es geht hier nicht um Auseinandersetzungen zwischen Ländern, sondern das Schwert ist hier die Antwort auf die Frage, wie hat es innerhalb eines Landes zuzugehen. Weshalb ich dankbar bin, dass die Schweiz militärische Auseinandersetzungen innerhalb des Landes oder auf ihr Land beschränkt. Wenn innerhalb des Landes, eines Landes, Kriminalität vorkommt, das heißt, jemand tut etwas, das die Todesstrafe verdient, dann ist es die Verantwortung des Staates, mittels des Ordnungsorganes einzugreifen und diese Person unschädlich zu machen. Unter Umständen wird dann die Todesstrafe vollstreckt werden müssen. Manchmal muss das geschehen, bevor die Person zur Verantwortung gezogen wird, weil sie sich wehrt und es ist überhaupt nicht möglich, ihrer habhaft zu werden, sodass sie vor Gericht gezogen werden kann. Normalerweise ist das aber nicht der Weg. Es ist nicht die Aufgabe einer Polizei, ohne weiteres die Todesstrafe zu vollziehen. Es ist die Aufgabe der Polizei, des Kriminellen habhaft zu werden, sodass die Gerichte ihre Funktion ausüben können. Und wiederum sage ich, für Pauli-Zwecke gibt es an dieser Stelle, was Verantwortung und Vorgehen betrifft, keinen Unterschied zwischen Polizei und Armee. Das heißt, die Armee eines Landes nach biblischer Schau ist polizeiliche Aufgaben wahrzunehmen. Eine Armee hat dieselbe Aufgabe eigentlich für Paulus, die eine Polizei haben würde. Und ich frage mich, ob es überhaupt in Rom damals einen Unterschied gab. Deshalb kann vielleicht auch Paulus so sprechen. Das Auseinanderhalten ist eigentlich eine praktische Angelegenheit. Aber wenn jetzt Kriminelle vom Ausland kommen, ob das nun einer ist oder 1 Million Kriminelle, sobald sie in diesem Lande oder dem Lande einer Obrigkeit kriminell vorgehen, ist es die Verantwortung des Ordnungsorganes, wiederum, wie ich wiederhole, kein Unterschied zwischen Polizei und Armee, es ist die Aufgabe des Ordnungsorganes, sich dieser Leute habhaft zu machen. Verstehen wir? Es ist nicht die Aufgabe, zu kriegen, zunächst einmal. Das Ziel ist nicht töten. Das Ziel ist, ihre habhaft zu werden. Aber genau wie normalerweise wurde bei der Polizei, wenn Leute sich wehren, sodass man sie nicht gefangen nehmen kann, dann muss man vorweg die Todesstrafe versuchen auszuführen. Das nennt man normalerweise Krieg. Aber in unserem Denken darüber müssen wir unterscheiden zwischen Krieg, wie er oft geführt wird, und dem, was Paulus hier meint, wenn er von dem Schwert spricht, als dem Mittel zur Aufrechterhaltung von Gerechtigkeit im Lande. Und eine Armee, die gut instruiert ist, wird auch nicht immer gleich töten wollen, sondern das Ziel auch im Krieg ist, wenigstens als ich im Krieg war, war das eigentlich das Ziel, sich des feindlichen Soldaten habhaft zu machen, das heißt, ihn gefangen zu nehmen, nicht zu töten. Das ist nicht das erste Ziel. So viel zum Ersten. Es ist die Aufgabe der Obrigkeit, gegen das Böse anzugehen. Und darum geht es. Gegen die kriminellen Elemente vorzugehen, gegebenenfalls mit dem Schwert. Aber wie gesagt, die Vollstreckung der Strafe kann an zwei Stellen geschehen. Zweitens, es ist die Aufgabe der Obrigkeit, das Gute zu fördern. Zweitens, oder dazu gehört, besser gesagt, nicht verhindern. Eine Obrigkeit sollte das Gute und das Gutes tun nicht verhindern, sondern fördern. An dieser Stelle muss daran erinnert werden, dass ein Unterschied vorhanden ist zwischen Gutes tun und Gutes tun fördern. Heutzutage haben wir viel zu viele Regierungen, die selbst das Gutes tun in die Hand nehmen. Professor Dr. Huntemann erinnert daran, dass es nicht die Aufgabe des Staates ist, zu viel Gutes selbst zu tun, sondern das Gutes tun sollte von den Bürgern getan werden. Und die Regierung sollte dieses fördern, das heißt es ermutigen. Wenn das so gehandhabt würde, könnte noch viel mehr Gutes getan werden in einem Volk. Aber wenn die Regierung selbst das Gutes tun übernimmt, dann wird die karitative Tätigkeit und die Wohltätigkeit in einem Lande entmutigt. Denn wenn der Staat das schon tut, warum sollen wir das tun? Und weil wir so viel Tätigkeit von Seiten des Staates haben, dass auch arme Leute unterkommen und so weiter. Deshalb erstickt die Liebe, die normale, natürliche Liebe im Volk. Das heißt, man nimmt sich des Nächsten nicht mehr so an wie früher. Die Antwort darauf ist nicht noch mehr Gutes tun seitens des Staates, sondern die Antwort ist erstens mehr Verkündigung des Evangeliums, damit Menschen sich bekehren und gut werden und imstande sind, Gutes zu tun. Zweitens, mehr Verkündigung in das Gewissen hinein, sodass auch der Unbekehrte lernt, Gutes zu tun, wenn er sich auch nicht bekehren will. Sodass Menschen lernen, biblisch zu denken, das heißt, göttlich zu denken. Und so sind wir, obwohl wir eine kleine Zahl sind, ein Salz in einem Volk, und können zeigen, wie man Gutes tut und Initiative ergreift auf diesem Wege. Drittens, es ist die Aufgabe des Staates, sich als Gottes Dienerin zu verstehen. Kein Staat darf sich anmaßen, höchste Autorität zu sein. Jeder Staat sollte wissen, es gibt eine noch höhere Autorität. Und diese Autorität ist Gott selbst. Und wir sollten alles tun, was möglich ist, dass solch ein Denken in einem Land beibehalten wird. Zum Beispiel hier, dass das erste Wort in der Verfassung immer noch Gott ist. Ja? Das ging fast verloren in der kanadischen Verfassung vor einigen Jahren, und ich glaube, hier wurde es auch vor einiger Zeit angefochten. Wir sollten unsere Stimme heben, damit dieses weiterbleibt, dass eine Regierung anerkennt, es gibt eine höhere Autorität. Und wir dürfen uns nicht da zurückschrecken lassen, wenn eine Pluralität von Religionen in einem Land aufkommt. Wir wissen um die Falschheit dieser Religionen, sie sind nicht wahre Religionen, und wir müssen unsere Stimme erheben, und wenn es auch intolerant zu sein scheint, denn wir sind im Grunde nicht intolerant, ja? Wir wissen das, aber eines wissen wir, die Wahrheit muss auf dem Thron bleiben. Und der eine wahre Gott muss der sein, unter welche eine Regierung sich stellt. Sonst geht's bergab. Wenn es bergab geht, wir können es nicht immer vermeiden. Aber wir sollten dieses Gedankengut, das Paulus hier niedergelegt hat, ins Volk hineintragen und versuchen zu fördern. Das waren die Aufgaben der Obrigkeit. Also, wir haben hier den Hauptgrund jetzt besprochen, warum ein Christ sich der Obrigkeit unterstellen soll. Zweitens, resultierende Gründe. Das heißt, der Hauptgrund ist der, dass Gott eine Obrigkeit eingesetzt hat, und damit kommen natürlich gewisse Verantwortungen. Aber jetzt bespricht Paulus in den Versen 4 und 5 noch zwei andere Gründe, die aus dem ersten Grund fließen. Das heißt, weil wir uns grundsätzlich der Obrigkeit zu unterordnen haben, gibt es als Resultat zwei weitere Gründe, dieses zu tun. Und die finden wir in den Versen 4 und 5. Eigentlich zusammengefasst in Vers 5. Darum ist es notwendig. Warum? Wegen der Strafe, die folgen könnte, wenn wir Böses tun. Das heißt, erstens, aus Furcht vor Strafe sollte ein Christ sich der Regierung unterordnen. Und zweitens, in Vers 5, auch wegen des Gewissens. Das heißt, auch wenn die Regierung mich nicht ertappt, ich weiß um einen Gott, dem ich mich zu verantworten habe. Und wenn niemand es sieht, er wird mich zur Verantwortung ziehen. Und deshalb, weil er meine Regierung eingesetzt hat, soll ich, weil ich Gott gehorchen will, dieser Regierung gehorchen. Ist eine Gewissensfrage, sagt Paulus. Drittens, die resultierenden Pflichten. Die resultierenden Pflichten aus der Pflicht, sich der Obrigkeit zu unterordnen, die haben wir in den Versen 6 und 7. Drei Pflichten werden hier genannt in diesen zwei Versen. Erstens, finanzielle Abgaben zu verrichten. Diese nennt Paulus Steuer und Zoll. Und den Unterschied kennen wir, die haben wir auch heute noch. Aber zusammengefasst geht es hier um finanzielle Abgaben an den Staat. Die sind von einem Christen so wie von anderen zu verrichten. Zweitens, zweite Aufgabe oder zweite Pflicht eines Christen. Furcht. Furcht, dem die Furcht gebührt. Dieses spricht von Gesetzeseinhaltung. Wo es gilt, Gesetze einzuhalten, da sollen wir das tun, aus Furcht vor dem Staat. Das ist Gebühren für einen Christen. Und auf der anderen Seite drittens Ehre. Ehre ist etwas anderes. Ehre wird solchen Funktionären oder solchen Magistraten entgegengebracht, die sie einfach von ihrem Rang her, aus von ihrer Stellung her verdienen. Wer immer eine höhere Stellung hat, dem muss entsprechende Ehre gebracht werden. Merken wir uns hier aber, dass Paulus nicht das Wort für verherrlichen gebraucht. Das geht zu weit. Es ist nicht die Aufgabe eines Christen, höher gestellte Personen in der Regierung oder Obrigkeit zu verherrlichen. Aber Ehre zu bringen, das können wir. Einfach anzuerkennen, Respekt zu bringen, die Gebühren, den gebührenden Respekt zu bringen. Das können wir tun. Das sind also die resultierenden Pflichten. Und zum Schluss das Zweite, das unsere Haltung dem Staat gegenüber kennzeichnet. Zum größten Teil geht es hier um Unterordnung bis in Kapitel Vers 7 hinein. Aber gerade in Vers 7 werden wir ganz kurz an eine Bedingung erinnert. Und es ist gut, dass diese Bedingung da ist. Sie muss aber nicht missverstanden werden. Und es ist nicht einfach, sie immer abzugrenzen, wenn der Staat Böses anfängt zu tun. Dann wird es schwierig. Also, ich habe drei Gedanken zu dieser Bedingung, die ich weitergeben möchte, zum Überlegen. Die sind jetzt nicht dogmatische, in allen Stücken dogmatische Gedanken, aber sie sind meine Meinung, die ich weitergeben möchte. Zuallererst, und das wird von der Schrift festgehalten, man muss Gott mehr gehorchen denn den Menschen. Entschuldigung, ich habe etwas ausgelassen. Es ist der erste Teil von Vers 7. Gebt allen, was ihnen gebührt. Das ist die Regel. Und zugleichzeitig die Bedingung. Was ihnen gebührt, das hat Grenzen. Denn es gibt gewisse Dinge, die gebühren sich nicht. Oder es sind Forderungen und so weiter. Aber zuallererst werden wir daran erinnert, dass Gott es ist, dem das Letzte gebührt. Und deshalb liegt hier implizit, das heißt geborgen, eingeschaltet, eingebettet in diesem eine Erinnerung an das, was Petrus einmal seinen über ihn Gestellten sagt. Man muss Gott mehr gehorchen, denn den Menschen. Das muss grundsätzlich unsere Regel sein. Bei aller Unterordnung muss dies die Grenze sein. Wir dürfen nicht Kadavergehorsam liefern, sondern unser letzter Gehorsam gilt Gott. Das ist bei uns klar. Aber gleichzeitig wissen wir, oder nicht aber und, gleichzeitig wissen wir, gewisse Forderungen von Menschen sind nicht immer gebührend. Das heißt, wenn Jesus sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, ist nicht immer klar, was dem Kaiser gehört. Ja? Die Frage, was dem Kaiser in Anführungsstrichen gehört, kennt nicht immer eine klare Antwort. Und das ist das Nebulöse, das Jesus hier offen lässt. Diese Antwort auf diese Frage sollte möglichst nicht im Alleingang entschieden werden. Es gibt Christen, die entscheiden für sich alleine, was dem in Anführungsstrichen Kaiser gebührt. Und dann halten sie Steuergelder zurück und so weiter und so weiter. Zum Beispiel gibt es Christen in Amerika, die sagen, unser Staat verbraucht so und so viel für Kriegsvorbereitungen. Und rechnen genau den Prozentsatz aus und dann sagen sie, dieser Prozentsatz von meinen Steuern, den halte ich zurück oder gebe ihn sonst wohin. Ja? Das ist Alleingang. Wir könnten irren. Wenn wir also qualifizieren bei dem Thema Unterordnung, wenn wir meinen, wir sollten hier ein Zeichen setzen, dann meine ich, sollten Christen andere Menschen konsultieren und sich und fragen, denke ich hier richtig? Wie denkst du? Man sollte vergleichen. Das sind sehr schwierige Fragen. Das ist eine sehr schwierige Frage. Was gebührt dem Kaiser? Und einige von uns sind alt genug, um zu wissen, wie es vor 40 Jahren war. Oder 45 Jahren besser noch. Das heißt, die Frage in Deutschland war nicht leicht zu klären. Was gebührt diesem Kaiser? Da muss man sich fragen, welchen Weg sollen wir einschlagen? Sollen wir ihn alle einzeln tun? Sollen wir es zusammen tun? Auf jeden Fall sollte man Vers 2 in Römer 13 nie aus dem Auge verlieren. Vers 2 darf nicht aus dem Auge verloren werden, was immer für Maßnahmen man meint ergreifen zu müssen. Und letztens, die dritte Bemerkung. Also erstens, man muss Gott mehr gehorchen, das ist Grundsatz. Zweitens, es gibt Forderungen von einem Staat, die sind nicht immer gebührend. Und da muss ein Christ entscheiden, wo die Grenzen sind und was dann zu tun ist. Drittens, auch wenn sie nicht gebührend sind, auch wenn der Staat übermäßig fordert von uns, muss ein Christ bereit sein, nicht nur um Gerechtigkeit bemüht zu sein, sondern zu leiden. Bereitschaft zum Leiden muss auch hier vorhanden sein, wenn Gott es will, denn wir wollen ja Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und wenn Gott sagt, unter dieser Regierung habe ich nun zu leiden, dann muss ich das hinnehmen, muss ich bereit sein. Das heißt, ich werde dann es stehen lassen müssen, was sich gebührt. Ich muss vielleicht zahlen. Es gebührt sich nicht, aber ich leide jetzt. Ja? Das ist die Spannung. Ich tue dieses, weil es mir auferlegt ist, aber ich weiß, es ist ungerecht. Oder es gibt andere Situationen. Da sind uns Jesus und die Apostel ein Beispiel. Jesus zahlt unter Umständen, wo er meint, er hätte es eigentlich nicht tun müssen und gibt die Gründe. Und wenn der Staat ihn selbst unschuldigerweise verurteilt zum Tode, hindert er den Petrus daran, den Staat zu hindern. Ja. Er geht also ganz bewusst diesen Weg. Petrus und Johannes und Paulus sind ihm. Wir müssen auch bereit sein, nicht nur für Gerechtigkeit zu sorgen, sondern auch den Leidensweg zu gehen. So viel. Ich habe dieses Thema etwas überzogen, aber wir können jetzt hier einen Strich machen und Pause machen und dann können wir, glaube ich, etwas schneller weitergehen. Vielen Dank.